Das war das Wecksignal, jetzt dürfen alle aufpassen. Die Weihnachtszeit ist auch die Zeit für einige bestimmte Action-Blockbuster im Fernsehen. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Regelmäßig zur Weihnachtszeit kann man auf einige dieser Filme absolut nicht verzichten. Zum Beispiel Der Herr der Ringe. Ja, ich gebe zu, auch ich habe als Teenager zu Weihnachten Herr der Ringe-Nächte gemacht, wo wir dann, nachdem der Heilige Abend vorbei war, die Eltern ins Bett gegangen sind, alle Geschenke ausgepackt waren, wir uns auf die Couch gesetzt haben als Geschwister und dann wurde Herr der Ringe gestartet. Dieser Film, wo eine Gruppe von Helden sich auf den Weg macht, um das Böse mit vereinten Kräften zu bekämpfen. Ein anderer Actionfilm, der unbedingt an Weihnachten gesendet werden muss, ist Stirb langsam. Da ist dieser Actionheld John McClane, dieser Polizist, der ausgerechnet zu Weihnachten seine Frau und ein ganzes Hochhaus vor brutalen Gangstern retten muss. Und auch die Fans von Comichelden kommen nicht zu kurz. Auch dieses Jahr in der Weihnachtszeit laufen wieder die Avengers. Eine Gruppe von Superhelden um Iron Man, Hulk, Captain America und Thor, diesem germanischen Gott mit Hammer, ja, die die Welt vom Bösen befreien. Ich muss sagen, ich selbst kann all diesem Film etwas abgewinnen. Und doch scheint ja diese Vorstellung, dass all diese Filme zur Weihnachtszeit gehören, irgendwie im Widerspruch, im Kontrast zu stehen zu dieser besinnlichen Weihnacht, in der man an diese stille, heilige Nacht denkt, in der Jesus, der holde Knabe im lockigen Haar, geboren wurde. Und der eine oder andere fragt sich wahrscheinlich, wie kann man ausgerechnet zu Weihnachten solche Filme gucken? Das passt doch nicht zusammen. Versteht mich bitte nicht falsch, ich mache jetzt keine Werbung dazu, die Weihnachtszeit damit zu bringen, spannende Actionfilme zu gucken. Aber wenn man sich diesen zweiten Namen in der Predigtreihe genau anguckt, dann merkt man, dass er viel besser zu einem Actionhelden passt, als zu dieser romantisch, manchmal etwas kitschigen Weihnachtsszene mit diesem süßen Baby und blonden Locken, mit Ochse und Esel im Stall in der Krippe. Wir gucken uns ja in der Adventszeit diese vier Namen an, die in Jesaja 9, Vers 5 geschrieben stehen. Und diese vier Namen bestehen jeweils aus Wortkombinationen aus zwei Wörtern. Zwei Wörter bilden zusammen jeweils einen Namen. Letzten Sonntag haben wir uns den Wunderrat angeguckt. Das ist der erste Name, von dem Jesaja schreibt. Und der zweite ist dann starker Gott oder auch Gottheld genannt. Der dritte ist der ewige Vater und der vierte dann der Friedensfürst. Es handelt sich bei Jesaja 9, Vers 1 bis 5 um eine messianische Bibelstelle. Das heißt, schon 700 Jahre circa vor der Geburt Jesu ist da ein Prophet, der auf die Geburt Jesu hinweist. Und er sagt, so wird man ihn nennen. So wird man diesen Messias nennen. So wird er bekannt sein. Diejenigen, die Jesus Christus als ihren Herrn und Messias kennenlernen, werden diese vier Eigenschaften, die in den Namen beschrieben werden, an ihm sehen und sie erleben. Und der zweite von diesen vier Namen ist vielleicht der spannendste. Starker Gott oder Gottheld. Dieser Name ist spannend, weil er zum einen viel diskutiert wird. Die große Frage ist, ist dieser Name Gottheld nicht ein klarer Beweis dafür, dass Jesus Gott ist? Und die einen sagen, ja, ganz klar ist, dass der Beweis, dieser Name beweist die Gottheit Jesu. Und die anderen sagen, nein, ihr versteht das falsch, viel diskutiert. Und dann, glaube ich, ist dieser Name spannend, weil er eine Eigenschaft Jesu beschreibt, die nicht so sehr und nicht bei vielen im Fokus ist. Dieser Name setzt sich auf zwei Wörtern zusammen, nämlich El und Gebor. El bedeutet übersetzt Gott. Und in der Bibel bezieht sich dieses Wort El in den meisten Fällen auf den Gott der Bibel, an den Gott, an den wir glauben. Aber es gibt auch einzelne Fälle, wo dieses Wort El für andere Götter oder Götzen steht. Sogar im Buch Jesaja, Jesaja selbst benutzt dieses Wort El auch, um andere Götter zu benennen. Und auch in Namen kommt dieses Wort El vor. Der bekannteste Name ist Israel. Israel bedeutet, Gott kämpft. Und es ist der Name, den Jakob bekommt, nachdem er mit Gott gerungen hatte. Dann bekommt er von Gott diesen Namen und Gott sagt, du sollst von jetzt an Israel heißen. Und in diesem Namen Israel ist es ja nicht so, dass Jakob zum Gott gemacht wird. Du bist jetzt der Israel, also der kämpfende Gott, sondern es ist ein Name, der Gott beschreibt. Gibbor, das ist das zweite Wort, das bedeutet übersetzt so etwas wie stark, mächtig. Aber im kriegerischen Sinne, Gibbor kann auch Krieger oder Held bedeuten. Deswegen hat Martin Luther auch einfach diesen Namen mit Held übersetzt. Wenn man das zusammensetzt, ergibt sich also so etwas wie mächtiger Gott oder Gottheld. Wenn man diesen Namen nun ganz für sich nimmt, ist er noch kein Beweis dafür, dass Jesus Gott ist. Wenn das die einzige Stelle in der Bibel wäre, die darauf hindeuten würde, dass Jesus vielleicht Gott ist, und das der einzige Beweis wäre, dann könnte man sagen, das ist zu dünn. Es ist ja ein Name, vielleicht beschreibt dieser Held einfach eine Eigenschaft Gottes oder es wird ausgedrückt, dass dieser Krieger, dieser Held, dieser König in der Macht Gottes unterwegs ist. Aber wir müssen in den Blick nehmen, dass neben dieser Bibelstelle es viele Bibelstellen in der ganzen Bibel gibt, die uns deutlich machen, Jesus ist tatsächlich Gottes Sohn, er ist tatsächlich Gott. Und wenn wir diese Bibelstelle nun dazu nehmen, dann können wir sagen, ja, wir haben eine weitere Bestätigung dazu. Jesus ist nicht nur einfach irgendein Prophet, sondern Jesus ist Gott. Und spannend ist, dass schon ein Kapitel weiter in Jesaja 10, Vers 21 dieses El Gibbor schon wieder vorkommt, und diesmal sich ganz klar auf Gott bezieht. Da heißt es, ein Überrest wird sich bekehren. Der Überrest Jakobs zu dem starken Gott, zu dem El Gibbor, zu dem mächtigen Gott, an den wir glauben. Also ein Kapitel schon, dieselbe Wortbezeichnung bezieht sich direkt auf Gott. Jesus ist nicht nur ein besonderer Mensch. Er ist nicht nur irgendein Prophet, der eine neue Religion gründet. Jesus ist Gott, der sich selbst klein machte und Mensch wurde, um unsere Freiheit zu erkämpfen. Aber dieses Bild, das dieser Name El Gibbor malt, ist das Bild eines starken Kriegers. Ein Krieger, der in den Kampf zieht. Ja, auch Thor könnte so ein schönes Bild sein für ein El Gibbor, ein Gott, der auf die Erde geworfen wird, mit seinem Hammer Muspel bepackt und nun kämpferisch die Menschen verteidigt gegen diese komischen Kreaturen da aus der anderen Dimension. Hier wird ein Held beschrieben, der in den Kampf zieht, ein Held, der viele Siege feiern wird. Ein Superheld also, nicht ein niedliches Kindlein. Und ich vermute, dass dieser starke Krieger als Bild für Jesus bei den meisten nicht unbedingt das erste Bild ist, das in den Sinn kommt, wenn man über Jesus nachdenkt. Welches Bild kommt bei dir, wenn du über Jesus nachdenkst? Hast du dieses Bild von diesem Kind dann in der Krippe vor dir? Hast du vielleicht Jesus, den Barmherzigen, vor dir, der sich den Schwachen zuwendet? Kommt dir Jesus, der Leidende, in den Sinn? Ja, in vielen großen alten Kirchen sieht man den Leidenden Jesus am Kreuz hängen. Jesus, der Gekreuzigte. Das sind alles wichtige Eigenschaften Jesu, die auch nicht in Konkurrenz stehen zueinander. Und diese vier Namen, die Jesaja nennt, die geben uns ein komplettes Bild und die ergänzen sich. Aber dieser Jesus ist auch ein starker Krieger, ein Gottheld, der mächtige Gott. In Philipper 2, da gibt es einen sehr wichtigen Vers oder sehr wichtige Verse. Philipper 2 kann man ruhig einmal ganz lesen, aber ich lese mal die Verse 9 bis 11. Da heißt es, darum hat Gott ihn auch über alle Maßen erhöht und ihm, also Jesus, einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Diese Bibelstelle sagt, dass es einen Tag geben wird, wo ausnahmslos alle auf der Erde, alle im Himmel, alle unter der Erde ihre Knie vor diesem Gottheld Jesus beugen werden. Warum? Weil der Moment kommen wird, dass ausnahmslos alle erkennen werden, wer Jesus ist. Es kommt der Moment, wo nicht mehr verborgen bleibt, wer Jesus ist, wo man nicht mehr im Glauben sich Jesus anvertraut und sagt, ich persönlich durfte dich erkennen und deswegen ehre ich dich als mein Herrn und Gott. Denn irgendwann kommt Jesus wieder und dann wird es der ganzen Welt offenbar werden, wer Jesus ist. Und die natürlichste Reaktion, wenn Jesus in seiner Macht wiederkommt, ist, dass man vor ihm kniet. Wenn wir die Evangelien lesen, dann begegnen uns da immer wieder Menschen, die verstanden, wer Jesus wirklich ist und dann auf ihre Knie gingen. Aber es gibt ganz unterschiedliche Gründe, vor Jesus auf die Knie zu fallen. Und ein Grund, der uns in den Evangelien begegnet, ist Angst, ist Furcht. Wenn man an einen starken Krieger denkt, ja, dann kann man es ja auch mit der Angst zu tun bekommen. Und man erkennt, dieser Jesus, der ist gewaltig. Es gibt eine Begebenheit in Markus 5. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs und da begegnet ihnen ein Mensch, der besessen war und in den Gräbern wohnte. Und dieser Mensch tritt nun in seiner besessenen Art Jesus entgegen. Und da lesen wir in Markus 5 ab Vers 6, als er aber Jesus von Ferne sah, lief er und warf sich vor ihm nieder, schrie mit lauter Stimme und sprach, Jesus, du Sohn Gottes des Höchsten, was habe ich mit dir zu tun? Ich beschwöre dich bei Gott, dass du mich nicht quälst. Jesus fragt dann nach seinem Namen und die Antwort ist, Legion ist mein Name, denn wir sind viele. Dieser Mensch, der stark unter Dämonen leidet, ist nicht nur von einem Dämon besessen, sondern von vielen. Und später lesen wir, dass es etwa 2000 waren. Eine Legion von 2000 Dämonen steht Jesus gegenüber. Und auf den ersten Blick scheint ja die Position von Jesus nicht gerade die beste zu sein. 2000 gegen einen. Es ist etwas ungleiches Mengenverhältnis, aber diese Dämonen, die fallen angsterfüllt vor Jesus nieder und bitten ihn, quäle uns nicht. Und dann bitten sie ihn, lass uns wenigstens in die Schweine fahren. Und dann heißt es nur, Jesus erlaubte es ihnen und die Dämonen fuhren in die Schweine und die 2000 Schweine stürzten sich die Klippe hinunter. Was für ein mächtiger Gott. Hier bekommen wir einen Einblick darin, dass dieser Jesus, der als Kind auf diese Welt kam und den Menschen gedient hat, nicht irgendein kleiner Prophet war, sondern derjenige, der Gewalt hat über die Mächte der Finsternis. In Epheser 6, Vers 12 lesen wir, unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Und Jesaja 9 beginnt damit, das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein helles Licht. Wenn irgendwo Finsternis ist, dann müssen wir uns bewusst machen, dass auch finstere Mächte unterwegs sind. Es ist nicht nur irgendein Witz, irgendein Spaß, nein, es gibt die dunkle Realität in der unsichtbaren Welt. Finstere Mächte, die nur ein Ziel haben, nämlich Menschen daran zu hindern, dass sie Gott kennenlernen und Gottes Kinder daran zu hindern, dass sie das Licht Jesu in dieser Welt sichtbar machen. Der Teufel und seine Dämonen arbeiten mit aller Kraft daran, Dunkelheit in diese Welt zu bringen. Aber unser Herr ist Jesus Christus, der starke Krieger, vor dem selbst eine Legion von 2000 Dämonen sich angsterfüllt niederwirft, weil sie Jesus komplett ausgeliefert sind. Das ist Jesus, der starke Krieger. Ein ganz anderer Grund, vor Jesus auf die Knie zu fallen, ein Grund, der Furcht entgegengesetzt ist, ist die Ehrfurcht. Für Petrus, einem der Jünger, die mit Jesus enger vertraut waren, gab es ein Schlüsselerlebnis, nämlich der Moment, an dem sich die beiden begegneten und er Jesus kennenlernte. Es war so, dass Jesus offensichtlich schon bekannt war, denn Jesus war am Predigen und es drängten sich eine große Menge von Menschen um ihn und wollten ihn hören. Und Jesus entscheidet sich dann, in ein Boot zu steigen und etwas auf den See Genezareth hinauszufahren, damit er diese vielen Menschen, dass er besser predigen konnte. Und so stieg er in das Boot von Petrus und bat ihn, etwas hinauszufahren, damit Jesus predigen konnte. Und Jesus predigte nun zu der Menschenmenge und als er fertig war, wendete sich Jesus Petrus zu und sagte zu ihm, und jetzt fahr etwas auf den See hinaus und werf die Netze aus. Fang nochmal an zu fischen. Und Petrus wusste ganz genau, das ist eigentlich eine total dämliche Idee. Petrus hatte die ganze Nacht damit zugebracht zu fischen und die ganze Nacht hätte er nicht einen Fisch gefangen. Und wenn das schon in der Nacht nicht klappt, war klar, dass es am Tag erst recht nicht klappen würde. Aber dann lesen wir nur, dass Petrus dann sagt, auf dein Wort hin will ich es tun. Ganz offensichtlich hatte dieser Jesus bei Petrus schon einen Eindruck hinterlassen. Weil Jesus es sagte, tat er etwas, was aus der Sicht eines Fischers, Jesus war kein Fischer, Petrus war der Profi, ja, aber weil er irgendwie hatte er einen Eindruck dafür, Jesus ist besonders, tat er es. Und er fuhr dann mit dem Boot raus, warf das Netz aus und sofort füllte sich dieses Netz mit so vielen Fischen, dass es drohte zu reißen. Es kam ein zweites Schiff dazu, zur Hilfe. Beide Fische wurden vollgemacht mit den Fischen und die Fische in den Booten waren so voll, dass beide Boote drohten zu sinken. Dann heißt es in Lukas 5, Vers 8, als Petrus das sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach, Herr, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Und ich finde die Reaktion total spannend. Eigentlich, wenn man so ein Wunder erlebt, regt sich da doch Begeisterung. Man fragt sich, was ist das für ein Mensch? Jesus, du bist ja ein Superstar oder sowas. Aber Petrus erkennt in diesem Moment, Jesus ist so gewaltig, dass ich nicht mal würdig bin, in seiner Nähe zu sein. Jesus merkt, dieser Jesus ist zu groß für mich. Die Weisen aus dem Morgenland erkannten das übrigens schon, als er noch ein Baby war. Sie kamen zu Jesus und knieten vor ihm nieder. Und sie knieten ja nicht vor der Wiege Jesu nieder, da liegt dieses süße Baby mit blonden Locken, so stellen wir es ja gerne da. Und dann kommen die Weisen aus dem Morgenland, knien nieder, um ein bisschen dichter bei dem Jesuskindlein zu sein und sagen, ach wie süß, ist das ein schnuckeliges Baby, darf ich es mal halten? Nein, wir lesen, dass sie niederfielen und dieses Baby anbeteten. Da ist ein Baby, das anscheinend schon so eine Wirkung auf die Weisen auf dem Morgenland hatten, dass sie erkannten, dieses Baby ist nicht irgendein Baby, das ist anbetungswürdig. Und vielleicht haben wir heute nicht mehr so dieses Gespür dafür, was es heißt, jemanden oder etwas anzubeten, aber damals war völlig klar, Anbetung gehört nur Göttern. Nur Götter werden angebetet. Wenn es hier heißt, sie fielen nieder und beteten das Kind an, dann war für sie schon klar, dieses Kind ist nicht einfach nur irgendein Baby. Dieses Kind ist der Gottheld, der starke Gott. Ein dritter Grund begegnet uns, warum Menschen vor Jesus knien, und das ist Hoffnung. Wir lesen in den Evangelien einige Male von Menschen, die vor Jesus niederknieten, weil sie die Hoffnung hatten, Jesus würde sie heilen, Jesus würde ihrer Not begegnen und sie befreien. Und in Markus 1, in den Versen 40 und bis 42 lesen wir von dieser Begegnung. Und es kam ein Aussätziger zu ihm, bat ihn, fiel vor ihm auf die Knie und sprach zu ihm, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Da erbarmte sich Jesus über ihn, streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach zu ihm, ich will, sei gereinigt. Und während er redete, wich der Aussatz sogleich von ihm und er wurde rein. Das ist dieser Mann, der hatte Aussatz, eine schlimme und sehr unangenehme Hautkrankheit. Und dieser Mann hatte verstanden, Jesus hat die Macht, ihm zu helfen und ihn zu heilen. Und er hat diesen Mut, sich Jesus zu nähern, und er kniet vor ihm nieder. Weil er weiß, Jesus ist nicht einfach nur irgendein Mensch und ich komme zu ihm, biete ihm vielleicht Geld an oder irgendwas. Nein, dieser Mensch weiß, ich habe diesem Jesus nichts zu bringen. Ich habe ihm nichts zu geben. Und er ist meine einzige Hoffnung und ich habe keine andere Wahl, als mich mit voller Hoffnung und mit voller Demut an ihn zu wenden und ihm zu sagen, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Dass Jesus kann, ist für diesen Mann überhaupt keine Frage. Aber er weiß, ich bin so klein gegenüber diesem Menschen, diesem Jesus. Ich bin mir nicht sicher, ob er will. Ich weiß, er kann, aber will er auch? Und dann erlebt er, ja, er hat recht. Jesus hat die Macht, Krankheiten zu heilen. Und das Schöne ist, Jesus will auch. Er sieht diesen Menschen, der sich vor Jesus beugt, voller Demut. Und Jesus will. Er rührt ihn an und sogleich weicht der Aussatz von ihm. Vielleicht der schönste Grund, vor Jesus auf die Knie zu fallen, ist Freude. Das passiert zum Beispiel in Lukas 24, in den Versen 50 bis 53. Das ist, sind die letzten Verse im Lukas-Evangelium. Jesus verabschiedet sich von seinen Jüngern und da heißt es, er führte sie aber hinaus bis in die Nähe von Bethanien und hob seine Hände auf und segnete sie. Und es geschah, indem er sie segnete, schied er von ihnen und wurde aufgehoben in den Himmel. Was machen dann die Jünger? Da heißt es, und sie warfen sich anbetend vor ihm nieder und kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude. Und sie waren alle Zeit im Tempel und priesen und lobten Gott. Amen. So endet Lukas dann sein Evangelium. Hier geht es nicht um irgendeine Freude, die die Jünger erlebten, sondern es ist anbetende Freude. Die Jünger sehen, wie Jesus zurückkehrt in den Himmel. Jesus verabschiedet sich von ihnen, er segnet sie und er fährt dann wieder auf in den Himmel. Und auch hier erkennen die Jünger etwas von der Herrlichkeit Jesu und sie werfen sich anbetend vor ihm nieder. Das ist genau das, was passieren wird, wenn Jesus wiederkommt und jedes Geschöpf im Himmel und auf der Erde und unter der Erde seine Knie beugen wird für Jesu. Weil es dieser Moment geben wird, wo alle verstehen können, Jesus hat eine Herrlichkeit, die ist zu gewaltig, es hält mich nichts auf meinen Beinen und ich muss mich niederknien. Und hier heißt es, dass sie sich vor ihm niederwerfen und ihn anbeten. Und erst recht jeder Jude wusste, nur Gott allein darf angebetet werden. Aber in dieser Situation war nicht die Frage, ist Jesus Gott, darf ich das tun, darf ich mich niederwerfen und ihn anbeten? Nein, die Jünger taten es einfach, weil dieser Moment einfach zu herrlich war. In dieser Situation erkannten die Jünger, Jesus ist der Gottheld, er ist der starke Gott und er verdient es, dass wir ihn anbeten. Und diese Erkenntnis, die löste in ihnen Freude aus. Sie verstanden, was Jesus getan hatte. Jesus, der Sohn Gottes, der starke Gott, kam in dieser Welt als Mensch. Er nutzte seine Macht nicht für sich selber, sondern er kam in diese Welt, um zu dienen. Machte sich klein, wurde Kind, wuchs auf und als er merkte, jetzt ist die Zeit da für seinen Dienst, da fing er an zu predigen, Dämonen auszutreiben, Menschen zu heilen, Wunder zu tun, Sturm zu stillen, Essen zu vermehren. Aber nie nutzte er diese Macht für sich selber. Selbst als er gefangen wurde und mit voller Gewalt ans Kreuz genagelt wurde, nutzte er seine göttliche Macht nicht, um sich von diesem Kreuz zu retten. Selbst als die Menschen sagten, komm doch runter vom Kreuz, du König. Auch da tat er es nicht. Und er ließ sich kreuzigen, um damit das Böse, die Finsternis, die Sünde endgültig zu besiegen. Und das Schöne ist ja, Jesus blieb nicht tot, sondern er besiegte sogar den Tod, den letzten Feind des Menschen, den keiner bisher besiegen konnte. Jesus tat es, er tat es für dich und für mich. Und dann kehrte er zurück zu seinem Vater, um von dort aus dafür zu sorgen, dass die ganze Welt erfährt, wer Jesus ist, was er für die Welt getan hat. Und dass jeder, der an ihn glaubt, den Tod nicht mehr fürchten muss, denn er bekommt ewiges Leben. Kennst du diesen Jesus schon? Diesen starken Gott, vor dem Menschen niederfallen? Hast du selbst vor diesem Jesus schon mal anbetend gekniet? Wenn du dich heute dazu entschließt, vor Jesus zu knien, dann musst du das nicht in Angst tun. Die Feinde Jesu, die müssen vor ihm zittern. Die müssen Angst haben vor seiner Macht. Denn Jesus ist mächtiger. Aber du kannst voll Vertrauen zu ihm kommen, denn er liebt dich. Du musst nicht in Furcht kommen, aber komm in Ehrfurcht. Jesus ist kein Superheld, den man bewundert. Jesus ist der Gottheld, den man anbetet. Und das Schöne ist, du darfst so kommen, wie du bist. Mit deiner Schuld, mit deinen Problemen, mit deiner Last, mit deiner Krankheit. Ja, selbst wenn du etwas mit dir rumschleppst, wenn du hoffnungslos bist, weil dich ein Problem, eine Sucht, eine Krankheit nicht loslässt, du darfst voll Vertrauen zu Jesus kommen, vor ihm niederknien und vielleicht sogar mal mutig sagen, Herr, wenn du willst, du kannst mich heilen. Haben wir den Mut, vor Jesus zu knien mit der Hoffnung, dass er uns hilft? Ich glaube, dass der starke Gott bis heute wirkt, dass er nicht aufgehört hat, Wunder zu tun. Er hat nicht aufgehört, Menschen zu helfen. Ganz im Gegenteil. Immer wieder erleben, dass Menschen wie Jesus an ihnen wirkt und Wunder an ihnen tut. Und wir dürfen damit auch rechnen. Aber vor allem lasst uns vor ihm knien mit dieser anbetenden Freude. Denn Jesus ist der Sieger, der die Finsternis besiegt hat, der den Tod besiegt hat, der die Sünde besiegt hat. Und wenn du das glaubst, bist du gerettet. Du darfst dich vor ihm freuen. Ich wünsche mir, dass auch diese Momente mehr werden in unserem Leben, wo Jesus uns Einblick darin schenkt, wer er ist, was für ein Wesen er hat. Dass er nicht dieses kleine, süße Kindlein in der Krippe ist, sondern dass es der starke Gott ist. Der Sohn Gottes, der gekommen ist, um mit aller Kraft uns zu retten. Ich bete mit uns. Jesus, wir danken dir, dass es dir nicht zu schade war, dich für uns klein zu machen. Du gabst deine Position im Himmel auf und bist Mensch geworden, in dem Wissen, dass Menschen dich verspotten, schlagen und kreuzigen werden. Aber du nahmst es auf dich, weil du uns liebst und weil du uns Freiheit schenken möchtest. Und ich danke dir, dass darin deine größte Macht sichtbar geworden ist. Ich danke dir, Herr, dass deine Feinde vor dir zittern müssen, dass du stärker bist. Ich danke dir, dass wir selber mit dieser Macht in unserem Leben rechnen dürfen. Du stehst uns zur Seite, nicht nur als treuer Freund, sondern auch als starker Gott. Herr, du weißt, wo wir in unserem Leben Not leiden, wo wir Dinge mit uns herumschleppen, wo Dinge uns nicht loslassen, wo wir Situationen nicht verstehen, wo wir unter Krankheit leiden. Auch in diesen Situationen, Herr, wollen wir uns voller Hoffnung an dich wenden als unseren starken Gott. Weil wir darauf vertrauen, Herr, dass du derjenige bist, der uns hilft, der uns zur Seite steht und Wunder tun will, auch in unserem Leben. Damit wollen wir rechnen. Aber wir wollen nicht mit einer fordernden Erwartung zu dir kommen, Herr, sondern wir wollen auf dich schauen als unseren Herrn und König. Wir wollen vor dir knien, voller Ehrfurcht, weil wir es verstanden haben, du bist viel größer als wir. Und es ist eine unglaubliche Gnade, Herr, dass du dich uns in Liebe zuwendest, dass wir dich erkennen dürfen, dass wir verstehen dürfen, du bist der Herr und wir dürfen zu dir gehören. Wir preisen dich dafür, Herr, und beten dich an. Amen.